Hallo, hier ist Jörg Langer von Gamers Global und ich heiße euch willkommen zu meiner Preview zu Total War Thrones of Britannia, auch genannt der Versuch mit derselben Engine und ohne größere Entwicklungsanstrengung noch mehr Geld von der Strategenfraktion abzuholen. Oder bin ich da etwa zu kritisch? Na, wahrscheinlich schon, denn bei einem Anspielevent, zu dem uns Creative Assembly in der Redaktion besucht hat, habe ich doch das Spiel schätzen gelernt, in etwa 2 Stunden Ausprobierzeit. Über 100 Provinzen hat Thrones of Britannia auf seiner England- und Irland-Karte zu bieten und laut den Entwicklern ist es das bislang größte Total War in Sachen Karte. Das führt allerdings auch zu einer gewissen Unübersichtlichkeit auf der ansonsten wunderschönen Karte, die auch in 4 Jahreszeiten vorkommt. Also jeder Zug schaltet eine Jahreszeit weiter und wir haben natürlich auch Auswirkungen etwa von Schnee auf unsere Truppen. Was die Fraktionen anbelangt, so gibt es 10, die 5 Kulturkreisen zugeordnet sind. Zum Beispiel gibt es schon mal 2 unterschiedliche Wikinger-Kulturen. Und 4 Fraktionen dürft ihr selber spielen. Und die sind natürlich bunt verteilt. Eine walisische mit Langbogenschützen, eine gälische im Norden, die wie gesagt gegen Schnee dann immun ist, ansonsten Allrounder aufs Feld führt. Eine Wikinger-Fraktion in Northumbria, die vor allem mit den Engländern verfeindet sind und auch aggressive Missionen gegen die bekommen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine proto-englische oder britische Fraktion. Übrigens existieren 2 Stufen des sich langsam zu einem ganzen Reich entwickelns. Zunächst schließen sich beispielsweise mehrere südenglische Provinzen zusammen und später kann man sich dann nochmal zu England zusammenschließen oder wenn man die Wikinger spielt eben zu Daneland. Es gibt einen Forschungsbaum, der ist in Militär und Ziviles unterteilt, wohl auch unterschiedlich je nach Fraktion, aber er ist relativ straightforward gehalten. Das heißt, es geht meistens von links nach rechts, keine großartigen Unterteilungen und erwartet natürlich auch keine Entwicklung vom Schleuderer zum Artilleristen mit großer Wumme. Das ist alles in einem relativ überschaubaren geschichtlichen Abschnitt gehalten und dementsprechend gibt es halt inkrementelle Boni etwa auf euer Speerträger. Apropos Speerträger, die erweisen sich bei meiner ersten Schlacht als walisische Fraktion als sehr hilfreich, um die Feinde festzuhalten, während meine tödlichen Langbogenschützen vom Hügel aus Tod und Verderben säen unter den Feinden. Zum Glück gibt es auch im aktuellen Total War relativ wenig Friendly Fire, das heißt, ihr müsst nicht befürchten, mit euren super Langbogenschützen die eigenen Einheiten sofort zu massakrieren. Die Schlacht läuft übrigens gut. Hier ist der gegnerische Fraktionsanführer schon mitten im Gedränge. Seht ihr ihn hier mit seiner Königskrone und dem blonden Bärtchen und wie er sich wehrt und den Rundschild hebt und glaubt, er hätte noch irgendwelche Chancen, aber das hat er nicht, weil schaut mal, was von unten kommt. Yippie! So liebe ich mir meine Schlachten. Erst in der Defensive alles zusammenschießen und am Schluss den wehrlosen Fliehenden hinterhersetzen und sie niedermachen. Aber mein Gott, so ist man halt erfolgreich. Ja, dann gibt's immer wieder historische Ereignisse, die euch teilweise auch ohne, dass ihr da direkt betroffen seid, über neue Vorkommnisse informieren. Genauso ist es übrigens als Neuerung in Thrones of Britannia so, dass euch ein einziger Hafen schon ermöglicht, mit wirklich allen Fraktionen auf dem Spielfeld Kontakt aufzunehmen, also diplomatische Verhandlungen zu führen oder auch zu handeln. Auch in Thrones of Britannia gibt es wieder Missionen, die euch dann Vorteile bringen und Belohnungen und gleich 7 Victory Conditions, also 7 Möglichkeiten, das Spiel siegreich zu beenden. Also Short und Long Conquest, Short und Long Fame, den Ultimate Victory, da muss man dann irgendeinen Long Victory-Typ schaffen und danach quasi noch so eine Art Endinvasion überstehen, wo dann Wikinger-Invasionsflotten kommen. Und da können sogar mehrere wohl gleichzeitig kommen aus verschiedenen Richtungen. Neben der wunderschönen Karte gefallen mir auch die anderen grafischen Elemente, gerade auch die Einheitenbildchen, die weder so abstrakt sind wie bei Rome 2, noch so naturalistisch wie in einigen anderen Serienteilen, sondern im Prinzip sich an historischen, zeitgenössischen Gemälden orientieren. Das Rekrutieren von neuen Einheiten geschieht anders als in bisherigen Serienteilen. Ihr habt von Anfang an Zugriff auf sämtliche eurer Truppentypen, auch der ganz teuren, aber die sind eben sehr teuer. Und ihr könnt sie anwählen, wenn ihr das Gold dafür habt, dann erscheinen sie auch sofort in eurer Armee, allerdings nur mit 25% Stärke. Ihr braucht dann also x Runden, je nach Provinz, in der ihr steht oder Stadt, bis die Sollstärke haben. Und natürlich könnt ihr gerade eure Elite-Truppen, also zum Beispiel die Hauskarls, nicht ständig neu erschaffen, wenn ihr die dann auch im Kampf verliert, sondern es gibt da sowohl ein Maximum, wie viele Einheiten ihr gleichzeitig haben dürft von diesem Typ, als auch eine Art Cooldown-Time, bis wann ihr sie wieder rekrutieren dürft. Also das ist doch eine ziemliche Abkehr vom bisherigen, jede Stadt kann pro Runde so und so viel Truppen bauen System. Eure Generäle und Gouverneure verdienen sich zusätzliche Follower und die wiederum könnt ihr dann in 8 Kategorien investieren, als wären es Talentpunkte. Beispielsweise in die Kategorie Champion, dann kämpft die Generalseinheit besser oder hat mehr Leibwächter auf der Schlachtkarte. Oder wenn ihr in Quartiermeister die Punkte investiert, dann bewegt sich die Armee schneller über die Kampagnenkarte und so weiter und so fort. Es gibt auch noch Belagerungsingenieur, Priester und einige andere Kategorien mit jeweils maximal 5 Follower-Slots. Außerdem verdient sich euer General durch seine Handlungen oder auch Nichthandlungen wieder Charaktereigenschaften, zum Beispiel geborener Gouverneur oder ruhig oder feige oder Politiker. Das könnte ein schönes System sein. Und ebenfalls interessant ist, was sich die Entwickler bei den Provinzen ausgedacht haben. Die bestehen nämlich jetzt grundsätzlich nur noch aus 2 Regionen. Das eine ist die Hauptstadtregion, da findet alles Militärische statt und das ist wirklich das direkte Umland der Hauptstadt der Provinz. Und alle anderen Siedlungen in derselben Provinz, die sind in die zweite Region gesteckt, die Umlandsregion. Und dort findet alles statt, was mit Ressourcenproduktion zu tun hat, aber überhaupt nichts Militärisches. Ihr dürft es noch nicht mal befestigen. Und wenn ich es richtig kapiert habe, baut ihr auch genau ein Gebäude pro Minor Settlement. Euer Anführer ist sterblich, sowohl aus Altersgründen oder auch aus Stahl zwischen den Rippengründen. Darum braucht ihr rechtzeitig einen Erben, der dann die Amtsgeschäfte übernehmen kann. Also viel Neues im Kampagnenmodus oder Bewährtes verfeinert, was aber ist mit den Schlachten? Wir greifen beispielsweise mit 2 eigenen Armeen per Land Lunden an. Das wird verteidigt von einer Armee, eine weitere kommt als Verstärkung von außen hinzu und ein befreundeter bzw. zumindest mit Lunden verfeindeter Wikinger-Trupp kommt auch noch per See heran. Und nachdem wir einige Belagerungswaffen gebaut haben, können wir dann schon in der nächsten Runde angreifen und sind von der Zahl her drückend überlegen, 2400 Leute mit 3700 Verstärkungen gegen, ich glaube, insgesamt 1500 Verteidiger. Was mich da überrascht hat, jetzt bei dieser ersten Belagerungsschlacht, die ich gespielt habe, dass es tatsächlich Belagerungstürme gibt. Das ist aus meiner Sicht alles andere als historisch zu dieser Zeit. Klar, die Römer kannten diese Technologie, die sind aber jetzt auch schon wieder einige Zeit weg aus Britannien. Darum übrigens ist auch die steinerne Stadtmauer von Lunden schon so kaputt. Nicht, weil da schon eine Schlacht stattgefunden hat, sondern weil das alles halt verfällt. Die Römer sind weg, die Briten benutzen die Steine als Baumaterial, wie es eben historisch war. Naja, spannend bei dieser beschriebenen Belagerungsschlacht ist, dass 2 Flotten mit eingreifen. Es gibt also wieder Schiffe, Seekriegsführung, die können sich auch auf dem offenen Meer um England herumtreffen und bekriegen, also nicht nur ausgewürfelte Seeschlachten. Und jetzt haben wir 2 Flotten. Die einen sind die Verbündeten der verteidigenden Roten und eine, das sind die weißen Wikinger, die kommen uns zur Hilfe, nicht weil wir jetzt ihre besten Freunde wären, sondern weil wir beide mit Lunden, also den Roten, verfeindet sind. So, und das Interessante ist, dass jetzt die Roten per se kommenden Verstärkungen außerhalb der Stadtmauern anlegen werden, während die mit uns zusammenkämpfenden Wikinger sich einfach hinter die Stadtmauern begeben und den Verteidigern in den Rücken fallen. Also, wir haben überhaupt gar keine Chancen, diese Schlacht zu verlieren. Es geht in den Landschlachten entweder darum, den Gegner zu vertreiben, das kennt ihr schon, oder eben bei den Stadtschlachten die Mauern einzunehmen oder erstmal durchzubrechen. Leitern scheint es übrigens keine mehr zu geben. Und dann einen oder mehrere Siegpunkte innerhalb der Ortschaft zu besetzen und eine Weile zu halten. Ja, aber dann landen halt auch schon, während wir noch um die Mauern kämpfen, die Wikinger an, springen von ihren Schiffen und damit ist eigentlich alles gegessen. Schade ist nur, dass die Wikinger raue Gesellen sind, die die halbe Stadt abfackeln bei ihrem Vormarsch. Ich habe übrigens gefragt, ob es so ist wie bei Attila, also dem Rome 2 Nachfolger, dass wenn man Schäden in der Schlacht davon trägt, die 1:1 dann auch wieder auf die Kampagnenkarte übernommen werden. Ganz so ist es wohl nicht, aber das übliche, so beschädigte Mauer bleibt erstmal beschädigt, das wird schon geben. Im Vergleich zum Kampagnenmodus hat sich bei den Schlachten aus meiner Sicht wenig bis nichts getan, vielleicht grafisch ein bisschen was. Aber das Echtzeitsystem ist ja relativ robust und die üblichen Versprechungen, dass jetzt alles noch ein bisschen intelligenter abläuft, naja, da grinsen wir und probieren es dann in Wirklichkeit irgendwann mal aus. Insgesamt hat mich das Selberspielen von Thrones of Britannia positiv überrascht. Es scheint mir doch keine Gelddruckmaschine zu sein, wo man lieblos mit der vorhandenen Engine halt ein weiteres Spiel auf den Markt werfen möchte, sondern es ist ein ernsthafter Versuch, sich dieser historischen Epoche im Detail anzunehmen. Allerdings sehe ich auf der Kampagnenebene Unübersichtlichkeitsprobleme, was mit der Vielzahl der Provinzen zusammenhängt. Ob das dann Spaß macht, muss man sehen. Ich habe halt vorhandene Spielstände genommen. Das ist was anderes, als wenn man sich selbst sein Reich aufbaut. Es gibt viele Neuerungen, es gibt einige Weiterentwicklungen bestehender Systeme. Und insgesamt kriegt man doch deutlich mehr für sein Geld als damals, wer sich noch erinnert, beim ersten und einzigen Medieval 1 Add-on Viking Invasion.